Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Bibelstudium über Hiob 31. Wir sind dran an dem Schlusswort von Hiob. Das geht von Kapitel 29, Vers 1 bis zum Schluss von Kapitel 31. Und es teilt sich auf in drei Teile, entsprechend den hier gut gewählten Kapiteleinteilungen. Kapitel 29 haben wir gesehen, ist ein Rückblick auf das verflossene Glück. Als Hiob noch nicht in all diese Leiden gefallen war. Und er beschreibt, wie er unter dem Segen Gottes stand, in einer tiefen Gemeinschaft mit dem Herrn gelebt hatte, wie er auch anerkannt war in der Gesellschaft, als gesuchter Ratgeber der Menschen in Not ermutigt hat, also Rückblick auf verflossenes Glück. Und dann Kapitel 30, da beschreibt er das jetzige Unglück und wie tief er eben in die Not hineingefallen war und tiefste Verachtung erlebte von Menschen in seiner Umgebung. Und jetzt Kapitel 31, das allerletzte Kapitel in den Reden von Hiob, da geht es um seine Gerechtigkeit. Er erläutert in diesem Kapitel, wie er gelebt hat und wie er verstehen würde, dass Gott ihn bestrafen müsste, wenn er da und da und da sich versündigt hätte. Aber das, sagt Hiob, das habe ich nicht. Und trotzdem bin ich in diesem Unglück. Wie ist das möglich? Und er spricht also hier über ganz verschiedene Themen. In den Versen 1 bis 12 geht es um Reinheit auf dem Gebiet von Liebe, Ehe, Sexualität. Und dann geht es um seine Gerechtigkeit gegenüber Angestellten. Und das wird dann allgemein rübergeführt zu dem Thema sein Verhältnis zu Geld und zu Reichtum. Und dann sein Verhältnis zum Götzendienst und so weiter. Also lesen wir doch zunächst mal Verse 1 bis 4. Darf ich bitten, Sascha?
Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt? Denn was wäre das Teil Gottes von oben gewesen und das Erbe des Allmächtigen aus den Höhen? Ist nicht Verderben für den Ungerechten und Missgeschick für die, die Frevel tun? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte?
Danke. Also Hiob sagt, wenn ich eine Frau begehrt hätte, er war verheiratet. Er hatte eine Frau. Aber wenn er da quasi nach einer anderen noch ausgeschaut hätte, dann würde er verstehen, dass Gottes Gericht über ihn hätte kommen müssen. In diesem Leben. Er sagt nämlich in Vers 3, ist nicht Verderben für den Ungerechten und Missgeschick für die, die Frevel tun. Also Ungerechtigkeit und Frevel, das nennt er auf eine andere Frau schauen und die begehren. Was wir also hier finden, ist genau das Thema, das der Jesus mehr als 4000 Jahre später in der Bergpredigt behandelt. Wenn wir kurz aufschlagen, Matthäus 5. Da legt der Herr Jesus Gebote aus der Tora aus und erklärt, was effektiv damit gemeint ist. Und in Kapitel 5 von Matthäus erläutert er ab Vers 27 das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Darf ich bitten, Verse 27 bis 30.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme.
Also der Herr Jesus erklärt, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist nicht erst dann gebrochen, wenn in vollzogener Tat Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe geschehen ist. Sondern er macht klar, das beginnt bereits im Herzen und hängt zusammen mit den Augen. Und darum haben wir dann auch dieses Wort ab Vers 29, man nennt das eine hyperbolische Bildrede. Also wenn man etwas mit übertriebenen Ausdrücken beschreibt, um so drastisch klar zu machen, was gemeint ist. Ein anderes Beispiel von hyperbolischer Rede. Kamel durch das Nadelöhr, genau. Noch ein Beispiel, gerade aus der Bergpredigt. Ja, in Kapitel 7, der Balken, oder was? Balken im Auge. Geht ja nicht. Aber das ist eben hyperbolische, das heißt übertriebene Rede. Das ist eine bestimmte Stilart in der Literatur, um eben drastisch auszudrücken. Und da sagt der Herr Jesus, also man muss mit dem Auge radikal umgehen. Wenn das Auge einen dazu führt, dass man sich eben versündigt auf dem Gebiet von Liebe und Ehe, dann weg mit dem Auge. Oder er sagt auch, anstatt mit dem Auge, mit der Hand, Vers 30, dann die Hand abhauen. Natürlich ist nicht gemeint, dass man die Hand abhaut, aber es heißt, dass man radikal gegen Dinge vorgeht, die einen zur Sünde verleiten könnte. Das kann konkret heute bedeuten, dass man halt WLAN ganz weglässt. Ja? Oder mit Sicherheitsprogrammen. Aber die kann man ja überlisten. Ja, aber eben, dass man einen Weg finden muss, um radikal da vorzugehen, weil das ein No-Go ist. Und das drückt Hiob so wunderbar aus. Er sagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Also eine ganz klare Abmachung, da ist nichts zu wollen. Nun, wenn er sagt, und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt, meint das ja nicht, dass man keine Jungfrau anschauen dürfte. Aber gemeint ist begehrlich anschauen, so wie das der Herr Jesus in der Bergpredigt deutlich macht. Eben eine andere Frau, ihr zu begehren. Im Judentum, wenn man mit Orthodoxen zusammen ist, sieht man, dass orthodoxe Männer, die schauen Frauen nicht an. Ja, die schauen immer den Boden. Das ist ziemlich unangenehm für Frauen. Ja, und sie wollen das eigentlich umsetzen, ja. Aber das Problem ist, wenn man zu weit geht, dann kann das eigentlich das Problem noch vergrößern. Also dann plötzlich wird's noch interessant, überhaupt nur schnell mal was zu sehen, was eigentlich ganz normal ist, ja. Also wir dürfen einander anschauen. Und in der Bibel finden wir nirgends die Gesichtsverschleierung als das Normale, ja. Gott will nicht die verschleierten Gesichter, außer, wo ist in der Schrift vorgeschrieben Mund- und Nasenschutz?
Bei Aussätzigen.
Ja, 3. Mose 13. Dort haben wir ja Quarantäne und Social Distancing und auch eben Mund- und Nasenschutz haben wir alles dort. Sind göttliche Prinzipien zum Schutz vor einer wirklich gefährlichen Krankheit. Jetzt in dem Fall mit Lepra. Denn es wird dort in 3. Mose 13 gesagt, wenn jemand unter Verdacht stand, Lepra zu haben, dann musste er 7 Tage eingesperrt werden. Verse 4 und 5. Und nach 7 Tagen, wenn es nicht klar war, nochmals einsperren, 7 Tage, also 14 Tage Quarantäne. Und dann in den weiteren Versen haben wir nochmals ein Beispiel von Quarantäne Und in den noch weiteren Versen schließlich wird gesagt, wenn es eindeutig ist, jemand hat Lepra, dann muss er außerhalb des Lagers wohnen gehen. Und er muss seinen wörtlich ist im Hebräischen, seinen Oberlippenbart verhüllen. Das wäre dann eben der Bereich für Nase und Mund. Und muss jedes Mal, wenn Leute kommen, sagen, unrein, unrein, damit man eben nicht zu nahe rankommt. Und da haben wir das Social Distancing nochmals und eben auch schon mit dem Hinausgehen und isoliert wohnen. Ja, aber sonst möchte Gott nicht als das Normale, dass wir uns verhüllen. Und im Islam wird ja das so betont, aber das ist gerade ein Problem, dass dort eben die Sittsamkeit in der Kleidung überzogen wird. Das Gesicht ist nicht etwas Unsichtliches. Aber dass das auch noch soll, bedeckt werden soll, das macht eigentlich, dass dadurch eine Sexualisierung entsteht in der Gesellschaft. Und das weiß man ganz genau, wie es ist in der arabischen, muslimischen Gesellschaft auf diesem Gebiet. Das ist ein Riesenproblem. Also, wenn man sich eben nicht eben sittlich kleidet, 1. Timotheus 2, Abvers 8, macht ja ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass Frauen sich sittlich kleiden. Das führt zu einer Sexualisierung, aber das Übertriebene führt auch zu einer Sexualisierung. Und darum muss der Umgang normal sein. Aber ebenso, wie Hiob sagt, ich habe einen Bund geschlossen. Niemals blicken in einem begehrlichen Sinn. Nun könnte jemand sagen, aber ich meine, wenn Hiob so wie Salomo eine zweite Frau gewollt hätte, eine dritte, eine vierte, und Salomo ging sogar noch viel weiter, ja, dann müsste er ja auf eine Jungfrau blicken. Aber was erkennen wir daraus? Im Zusammenhang mit Hiob. Hiob war also ganz klar Monogamie. Eine einzige Frau, das ist das Richtige. Und woher wusste er das? Von Gott. Und es geht auf den Schöpfungsbericht zurück, denn in 1. Mose 2, wir müssen ja immer bedenken, Hiob lebte in den Jahrhunderten nach der Sintflut, offensichtlich noch in der Zeit vor Abraham, Isaak und Jakob, denn die werden auch nie erwähnt im Buch Hiob, obwohl die ja dann später eben ganz in der Nähe vom Land Uz gelebt hatten. Er lebte also in den Jahrhunderten gerade nach der Sintflut. Es gab damals noch keine Bibel. Denn erst Mose, im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten, hat Israel die ersten 5 Bücher Mose gegeben, dann am Ende der Wüstenwanderung noch den Psalm 90 und auch das Buch Hiob. Das war dann, am Ende der Wüstenwanderung war das die Bibel des Volkes Israel. Und erst danach kam dann das Buch Josua dazu, dann das Buch der Richter und so weiter. Also, Hiob hatte noch keine Heilige Schrift in Händen. Und trotzdem wusste er das eben zurückgehend auf die Schöpfungsordnung, wie das beschrieben ist in 1. Mose 2, was Gottes Gedanken sind. Da wird klar gemacht, dass Gott einen Mann und dann eine Frau geschaffen hat. Und lesen wir Kapitel 2, Vers 24.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein.
Ja, also da wird klar gemacht, eben das ist die Schlussfolgerung von Mose aus dem, was er beschrieben hat in Kapitel 1 und 2. Gott hat einen Menschen, Adam, und eine Frau, Eva, geschaffen und das ist das alleingültige der alleingültige Plan für die Ehe. Und darum fasst das Mose so zusammen. Ein Mann muss Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhangen und dann werden sie ein Fleisch. Die zwei werden eine totale Einheit. Übrigens, Basar Echad, Fleisch eins, steht da im Hebräischen. Das klingt ganz ähnlich wie das Glaubensbekenntnis Israels aus 5. Mose 6, nämlich ja, höre Israel, Schma Israel, das wird jeden Tag zitiert im Judentum. Höre Israel, Schma Israel, Adonai Eloheinu, der Herr, unser Gott, Adonai Echad ist ein Herr. Und das ist auch das Wort Echad. Und Echad meint eine zusammengesetzte Einheit. Steht nicht Adonai Yachid. Dann würde das bedeuten, Gott ist eine Person. Er sagt aber Adonai Echad. Und nun ist interessant, im Mittelalter hat der berühmteste Rabbiner der vergangenen, sagen wir, 1500 Jahre, das war Moses Maimonides oder hebräisch Moshe ben Maimon. Wenn man heute Diskussionen hat im Judentum über ein Thema, dann muss man natürlich sicher sein, wenn es eine Diskussion ist mit vier Juden, dann gibt es etwa 9 Meinungen. Aber, ist ganz normal, aber wenn man da die Diskussion beenden will, dann muss man sagen, Moshe ben Maimon hat gesagt. Und Moshe ben Maimon im 13. Jahrhundert hat das Glaubensbekenntnis Israels aufgeschrieben, das noch heute gültig ist im orthodoxen Judentum. Und da sagt er, ich glaube an einen Gott, und da sagt er Adonai Yachid. Und sagt nicht wie in der Bibel Adonai Echad. Dann würde es heißen, Gott ist nur eine Person. Aber das ist eine spätere Entwicklung im Judentum, dass man aus Gott eine Person machen wollte. Aber das Ursprüngliche und das wirklich Biblische ist Adonai Echad. Und so ist eben auch Mann und Frau. Sind zwei Personen, aber sie sind ein Fleisch. Basar Echad. Und Hiob wusste darum und hat so konsequent gelebt. Ja, wo finden wir denn in der Bibel zum ersten Mal Polygamie? In der Linie von Kain, nicht wahr? Bei Lamech, das war ja der siebte aus der Linie von Kain. Und von ihm heißt es in 1. Mose 4, dass er zwei Frauen nahm. Ja, die eine hieß Ada und die andere Zilla. Ich gebe die Stelle an, das ist 1. Mose 4. Und zwar ab Vers, ja, das ist klar, 19. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Dieser gottlose Lamech, der auch zum Mörder wurde, weil einen jungen Mann umgelegt hat, der ihn verletzt hatte, hat noch ein schönes Gedicht darüber geschrieben. Also schön, in Anführungs- und Schlussstrichen. Da wurde bereits Poesie, also im Allgemeinen jetzt Kunst, verwendet, um das Böse zu idealisieren, verherrlichen, ja. Und der hat also frech sich zwei Frauen genommen. Wo finden wir das nächste Beispiel in der Bibel von Polygamie? Abraham. Oh, Abraham. Und zwar mit
Sarai und mit Hagar.
Ja, Sarai, Sarah und dann eben schließlich Hagar in 1. Mose 16. Und was war die Konsequenz Gottes?
13 Jahre Schweigen.
Ja, am Schluss von Kapitel 16 sieht man, Abraham war 86 Jahre alt. Und das Kapitel 17, das gleich anschließt, beginnt, Abraham war 99 Jahre alt. Gott hat die Kommunikation völlig unterbrochen mit diesem Patriarchen. 13 Jahre. Und dann sagt er ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich brauche nicht deine Tricks, heißt das. Ich bin allmächtig, ich kann dir ein Kind geben, auch ohne dass du noch eine jüngere Frau heiratest. Denn diese Hagar war ja eben jünger und die hat er geheiratet, um schließlich einen Sohn nach Gottes Verheißung zu bekommen. Also ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann sagt er, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. 17 Vers 1. Und vollkommen meint nicht, dass Gott erwartet, dass wir sündlos leben könnten. Aber vollkommen, das hebräische Wort meint vollständig, auch mit dem Herzen, vollständig mit dem Herrn verbunden sein. Nicht doppelmütig oder doppelherzig. Ja, den Ausdruck finden wir ja auch in Jakobus 1 zum Beispiel. wo man so und so lebt. Nein, ganz mit dem Herrn verbunden. Das erwartet Gott von Abraham. Ja, aber wenn wir daran denken, Hiob in der Zeit, in 1. Mose können wir ihn einordnen in den Schlussgenerationen von 1. Mose 11, also Gott vor Abraham und nach dem Turmbau von Babel natürlich. Und er war sich klar, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen und es geht gar nicht, eine andere zu begehren. Aber eben, man muss eine Abmachung machen. Man muss sich das ganz klar vornehmen. Und dann kann man eben auf diesem Gebiet Überwinder werden. Aber ohne klare Abmachung und auch ohne klare Begrenzungen, da gehe ich gar nie hin, da schaue ich nicht hin. Und was natürlich auch noch eine Hilfe sein kann, ich habe da meinen Laptop und mit dem Finger kann ich da reinkommen, nur mit meinem rechten Finger, Zeigefinger. Niemand anders kann das. Aber meine Töchter, die wissen den Code mit Zahlen. Also die können jederzeit, und sie dürfen das auch, reingehen. Die dürften auch auf YouTube gehen und schauen, was wird da so angeboten bei unserem Vater? Ja, zeig mir dein YouTube auf deinem Laptop und ich sag dir, wer du bist. Ja klar, dann wissen die genau, was interessiert unseren Vater. Ach so, er hat die Cis-Moll-Sonate von Beethoven hat ihn wohl interessiert und er hat da einen schönen Vortrag von einem lieben Bruder angehört, ja. Aber dann ist das auch kein Problem. Es kommt ja darauf an, wie man mit dem Computer umgeht. Aber eben wichtig ist, dass man das zulässt, dass in der Familie über die Schulter geguckt werden darf. Die können auch mein Handy haben. Ja? Und das sieht man auch. Wo ist man gewesen? Was hat man gemacht? Ja? Und das sind wichtige Dinge, eben, wo man so dieses Bündnis schließen kann. Und das kann jeder. Und das ist wirklich eine Hilfe. Da hinten gab es noch eine Frage schon seit langem. Verzeihung.
Ja, ich wollte fragen, könnte man dann das Argument bringen, dass das Volk Israel nie hätte so groß werden können, wenn nicht Polygamie gewesen wäre?
Ach so, das Volk Israel hätte nie so groß werden können, wenn nicht Polygamie vorhanden gewesen wäre. Nun, warum ist Israel so stark gewachsen? Ich meine, klar, durch die Polygamie in der Familie von Abraham, nämlich Jakob, hat er noch viel schlimmer getrieben, er hat schließlich 4 Frauen geheiratet. Ja, kam es dazu, dass die Großfamilie von Jakob mit 70 Leuten nach Ägypten hinunterging. Und von dort aus haben sie sich vermehrt. Also, das hängt auch zusammen mit diesen 4 Frauen, ja? Aber, jetzt müssen wir schauen, Israel hat eine derartige Vermehrung erlebt und die wird so beschrieben in 2. Mose 1. Liest du, Sascha, 2. Mose 1, Verse 6 und 7. Und sehr langsam deutlich bei den Verben und bei den Partikeln.
Und Josef starb und alle seine Brüder und jenes ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen.
Ja, also Gott hat eine unglaubliche Fruchtbarkeit gegeben. Und das wird so betont, also nicht nur die Kinder Israel waren fruchtbar, sondern wurden sehr, sehr stark, ja, an Zahl. Und das Land wurde voll von ihnen. Und man kann auch berechnen, mit der Zeitangabe in der Bibel bis zum Auszug aus Ägypten, welche Bevölkerungswachstumsquote das war. Und die Hochrechnung ergibt, das ist so ziemlich das Höchste, was wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Also es gab Länder, die haben zu gewissen Zeiten im 20. Jahrhundert diese Prozentzahl erreicht. Das war Afghanistan und zeitweise, ja, und auch Brasilien. Ja, nicht die ganze Zeit, aber die erreichten das auch. Und so ist es. Gott kann Fruchtbarkeit schenken, aber er kann auch bewirken, dass man kein Kind bekommt. Ja, wie das bei Abraham war. Er hat jahrzehntelang gewartet, bis schließlich Isaak kam. Aber danach hat Gott in Ägypten so große Fruchtbarkeit und auch Freudigkeit unter den Israeliten gegeben, Familien zu haben. Ja, da war keine Beschränkung. Und das Motto war, jedes Kind ist willkommen. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Ja, Miriam? Ja, im Gesetz war vorausgesagt, wenn sie sich treu an die Gebote halten würden, dann würde Gott eben sie in jeder Hinsicht irdisch segnen. 5. Mose 28, ab Vers 14. Ja, und das war aber noch vor dem Gesetz da in Ägypten. Und auch dort hat Gott sie schon gesegnet, aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Aber das gehört alles zusammen. Und dann sagt also Hiob in Vers 2, denn was wäre das Teil Gottes von oben gewesen und das Erbe des Allmächtigen aus den Höhen, wenn er sich eben da versündigt hätte? Und dann erklärt er eben, wie wir schon gesehen haben, ist nicht Verderben für den Ungerechten und Missgeschick für eben die Frevel tun. Das heißt also, Gott würde auch hier auf der Erde einen Fluch über einen bringen. Und das ist übrigens die Belehrung aus Hebräer 13. Können wir das kurz aufschlagen, wie uns das im Neuen Testament vorgestellt wird für die Gläubigen der Gemeinde. Da lesen wir Hebräer 13, Vers 4.
Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.
Danke. Also, Hur, das griechische Wort Pornos, bezeichnet einen, der welche Art auch immer Geschlechtsverkehr begeht außerhalb der Ehe. Und Ehebruch ist ausdrücklich eben Geschlechtsverkehr neben der Ehe. Aber von beidem wird hier gesagt, denn Hur und Ehebrecher wird Gott richten. Und das ist nicht ein allgemeiner Grundsatz, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch hier auf der Erde. Das hat Folgen im Leben. Und ich habe das erlebt, Leute, die auch irgendwie seelisch danach zusammengebrochen sind. Das hat sich ausgewirkt, ja? Und das ist also dieses Gericht. Und natürlich gibt es auch Wiederherstellung und Vergebung, das muss ich betonen, aber jetzt betone ich mir diese Seite. Und Hiob sagt weiter in Vers 4, sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte. Also Hiob sagt hier, ich habe gelebt in der Gemeinschaft mit dem Herrn und er hat alles gesehen, wie ich gelebt habe. Und dass das wirklich so war, dass er also treu war in der Ehe. Und noch ein wichtiger Punkt. Also die Frau Hiob hatte echt ein Problem. Wieso können wir das so sagen?
Ja, bei den Plagen.
Ja, bei den Plagen, was war denn?
Das sagt sie halt. Immer noch fest an deiner Gerechtigkeit, fluche Gott und stirb.
Ja, sie hat also ihren Mann aufgefordert, als er so schwere Plagen erlitt, Das war eigentlich die sechste Prüfung von sieben Prüfungen. Da sagt er, sagt die Frau, sag dich doch von Gott los. Sie hat ihn nicht unterstützt im Leiden. Um eben dem Herrn die Treue zu halten, trotz allem. Also sie hat genau eigentlich auf den Plan von Satan hin ihn beraten. Und zwar sogar mit denselben Worten. Denn Satan sagte im Himmel, wenn Gott Hiob so ins Unglück bringen würde, er wird sich offen von dir lossagen. Und sie benutzt genau den Ausdruck, sage dich von Gott los. Das ist unglaublich. Und er war nicht irgendwie dann hart mit seiner Frau. Wie hat er reagiert? Ja, er sagt ihr also, du redest wie eine der Törinnen redet. Aber er sagt nicht, du bist ein Tor, sondern er sagt, du redest wie die Menschen, die gottlos und töricht sind. Denn das Wort Törinnen ist das Wort für gottlose Frauen. Er sagt, du redest wie die. Und weiter erklärt er ihr, wir sollten, das ist Hiob 2, Vers 10, wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Das ist unglaublich. Er macht ihr klar, man muss dem Herrn treu bleiben, auch wenn es ganz, ganz mies geht. Und man gar keine Ahnung hat, wieso das gekommen ist. Ja, also er sagt, der Herr sieht mein ganzes Leben. Und da erinnert er uns an zum Beispiel Elia, der Prophet, der in 2. Könige 17, von dem wird es so gesagt, dass er vor dem Angesicht des Herrn stand. Also er lebte so in einem Bewusstsein, ich stehe vor Gott und Gott sieht alles, was ich tue. Wir könnten hier als Parallelstelle noch lesen, 2. Chronik 16, Vers 9. Ein wunderbares Wort.
Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
Ja, das sind die Worte von dem Propheten Hanani an König Asa. Der Herr sieht alle Menschen und er schaut ganz besonders auf die, die mit deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und das bedeutet eben vollkommen, mit ungeteiltem Herzen leben. Und dann geht Hiob weiter mit diesem Thema ab Vers 5. Lies du mal bis Vers 12.
Wenn ich mit Falschheit umgegangen bin und mein Fuß dem Trug zugeeilt ist, er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit und Gott wird meine Unsträflichkeit erkennen. Wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und an meinen Händen ein Makel kleben blieb, so möge ich sehen und ein anderer essen und meine Sprösslinge mögen entwurzelt werden. Wenn mein Herz zu einer Frau verlockt worden ist und ich an der Tür meines Nächsten gelauert habe, so möge meine Frau für einen anderen mahlen und andere mögen sich über sie beugen. Denn das ist eine Schandtat, und das eine Ungerechtigkeit für die Richter. Denn ein Feuer ist es, das bis zum Abgrund frisst und das meinen ganzen Ertrag entwurzeln würde.
Ja, danke. Also, man könnte ja denken, das Thema war Vers 1 bis 4, Treue mit den Augen. Und jetzt kommt ein anderes Thema, Vers 5, wenn ich mit Falschheit umgegangen bin und mein Fuß dem Trug zugeeilt ist und so weiter. Aber Vers 9 macht klar, dass es immer noch um dasselbe Thema geht. Denn Vers 9 sagt er, wenn mein Herz zu einer Frau verlockt worden ist und ich an der Tür meines Nächsten gelauert habe. Also da geht es um das Thema Ehebruch. In Vers 1 geht es darum, dass er eine nicht verheiratete Frau als Zweitfrau begehrt hätte. Und hier geht es um eine Frau, die einem anderen gehört. Das ist natürlich noch eine schlimme Sünde dazu, weil damit eben ein anderer Mensch ganz direkt schwer verletzt wird. Und darum auch die Verse dazwischen gehen in diese Richtung, wenn ich mit Falschheit umgegangen bin und mein Fuß dem Trug zugeeilt ist. Alles auf dem Gebiet von Ehe, Liebe, Sexualität. Und dann sagt Hiob, er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit. Und Gott wird meine Unsträflichkeit erkennen. Also er ist bereit, Gott kann mich auf die Waage tun, auf eine Seite. Und das Gegengewicht, das ist Gottes Gerechtigkeit. Dann, was geschieht? Ja? Oder bleibt das bestehen? Und er sagt, er möchte es, dass Gott seine praktische Treue im Glaubensleben so mit seiner Gerechtigkeit auf der Waage analysiert. Und er sagt, es wird klar werden, dass ich mich hier nicht versündigt habe. Und wo finden wir in der Bibel noch diesen Gedanken vom Wägen eines Menschen? Bei Salomo, du denkst an? Ja, du meinst diese Stellen, dass gerechte Maße auf der Waage, dass das Gott will, ja? Aber ich meine jetzt mehr, wo ein Mensch gewogen wird. Ja, Daniel. Aber diese Stellen sind genau auf dieser Linie, Jerry. Also die sind, in dem Zusammenhang wären die auch wichtig. Eben Gott will eine gerechte Waage. Und also nicht mit Gewichten, die angeschrieben sind mit so viel Schekel und es sind in Wirklichkeit viel weniger. Ja, das hat man ja so gemacht, um die Leute zu täuschen auf dem Markt. Ja, möchte jemand so und so viel Gemüse für so viel Schekel? Jawohl, so viel Schekel und das ist angeschrieben, aber in Tat und Wahrheit wiegen diese Gewichtssteine weniger. Ja, Daniel 5. Belsazar, der letzte König des babylonischen Weltreichs. Hast du die Stelle, Sascha? Ja, Vers 20.
Oder? 25 ist dann die Auslegung.
Ja.
25, ja.
Bitte, genau.
Und dies ist die Schrift, die gekennzeichnet worden ist. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben.
Jawohl. Tekel, das ist das aramäische Wort für hebräisch Schekel. Ganz einfach. Es ist ja so, Daniel 2 bis 7 ist im Original aramäisch geschrieben. In der damaligen Weltsprache, zur Zeit von Daniel. Und darum ist eben Tekel hier und nicht Schekel. Aber das meint genau das Gleiche. Das Wort Tekel, Schekel, das eben ein bestimmtes Gewicht meint, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Also Belsazar hätte nie diesen Ausspruch von Hiob aussprechen dürfen. Und Hiob macht das. Und weiter sagt er in Hiob 31, 6b, wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und an meinen Händen ein Makel kleben blieb. Ja, also es geht genau immer noch um dieses Thema und darum erwähnt er auch die Augen. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Und jetzt wieder, wenn ich meinen Augen nachgegangen wäre und damit von dem Weg Gottes, und das ist ein schmaler Weg, sagt Matthäus 7, da kann man sehr schnell nach rechts weg oder nach links weg. Und er sagt, wäre ich so vom Weg abgewichen, meinen Augen nach, dann habe ich das Gericht verdient. Vers 8 sagt er, so möge ich säen, mein anderer essen. Also meine Arbeit, die werde ich nicht selber genießen können, sondern das wird einem anderen zuteil werden. Das ist gerecht. Und meine Sprösslinge mögen entwurzelt werden. Er hat alle 10 Kinder verloren. Und jetzt sagt er das. Ja, hätte ich da mich so versündigt, dann wäre das nichts als gerecht gewesen, dass ich alle Kinder verloren habe. Ja?
Das mit dem Säen und ein anderer Essen ist auch Teil des Fluches, wo Gott über Israel gegeben hat, wenn sie sich versündigen oder wenn sie nicht die Gebote halten lassen.
In 5. Mose 28, ja. Das ist also auch ein Teil des Fluches, den Gott für Israel bei Untreue gegenüber dem Wort Gottes angekündigt hat in 5. Mose 28. Ja, und wenn wir da sehen, dieses Thema Augen, an welche Geschichte können wir da noch denken, wo ein Mann echt Probleme hatte mit den Augen? Weil dort beginnt ja alles. Simson. Und das war der letzte Richter im Buch der Richter. Und wenn wir kurz aufschlagen, in Kapitel 14, liest du Vers 1.
Und Sascha. Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister.
Ja. Damit hat es begonnen. Er sieht eine ungläubige Frau von einem götzendienerischen Volk. Aber seine Augen haben ihn auf die Idee gebracht, die möchte ich heiraten. Auch wenn er keine Gemeinschaft im Glauben haben könnte, egal. Meine Augen sagen mir, das ist gut so. Und er erklärt seinen Eltern, Vers 3 am Schluss, und Simson sprach zu seinem Vater, 14, 3, zweite Hälfte.
Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen.
Ja, wieder die Augen. Die Eltern sagen, das geht doch nicht. Israeliten müssen Israelitinnen heiraten. Und so war das im Gesetz, 5. Mose 7, ganz klar kommuniziert. Also ein ungleiches Joch war alttestamentlich nicht möglich. Wie es auch in 2. Korinther 6, Vers 14 klar gesagt wird, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Eine Ehe mit einem Ungläubigen geht nicht, nach Gottes Gedanken. Und er sagt, sie ist recht in meinen Augen. Und weiter können wir lesen, Kapitel 16, Vers 1. Also diese ganze Beziehung ging nachher total in Brüche. Das ist dann die Konsequenz gewesen. Aber dann wählt Simson einen anderen Weg.
Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein.
Unglaublich. Einer, der Führer sein sollte im Volk Gottes, fällt wirklich in den Abgrund hinab. Unglaublich. Aber es waren wieder seine Augen. Er hat diese Frau gesehen. Und hätte er einen Bund geschlossen mit den Augen, so wie Hiob, das hätte ihn bewahren können. Und was ist schließlich am Ende seines Lebens geschehen? Ja, die Philister, das ist Kapitel 16, Vers 21, stachen ihm das Problem aus. Lies noch 16, 21.
Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis malen.
So elend. Aber wir haben gesehen in Matthäus 5, das ist hyperbolische Rede, dass der Herr Jesus sagt, reiß dein Auge aus, wenn es dich eben verleitet zur Sünde. Das heißt, Ärgernis geben, das ist das griechische Wort, meint eben verleiten zur Sünde, dass man da zu Fall kommt. Und da ist es wirklich mit Simson so geschehen. Ganz, ganz trauriges Beispiel, eben um uns da abzuschrecken, einen solchen Weg zu gehen. Und das Beispiel von Hiob, ein Beispiel, um uns Mut zu machen, das war ein richtiger Mann. Ja?
Bei David mit Bathseba waren es ja auch die Augen. David sah.
Bei Bathseba in 2. Samuel genau das Gleiche, über die Augen ging das. Und sie war gerade beim Ritualbad und da hat er sie gesehen. Aber wieso hat diese Bathseba ein Ritualbad gehabt auf dem Dach des Hauses? Und der Südabhang des Tempelberges ist ja so sehr lang gezogen nach Süden und die Davidstadt, also Jerusalem, war auf diesem Abhang. Und David hatte ja seinen Palast oben angebaut an die alte Davidstadt mit der Mauer. Und später wurde dann die Mauer noch erweitert, um seinen Palast auch zu integrieren. Aber von dort hatte er die Übersicht über die ganze Stadt. Der sah über alle Dächer hinweg. Und Bathseba hätte natürlich nicht ein Ritualbad auf dem Dach haben dürfen. Das kann man auch im Haus drin haben. Und das war das Problem. Der Hohepriester hatte im inneren Vorhof bei einem bestimmten Gebäude, wissen wir, ein Ritualbad auf dem Dach. Und das war dann ganz wichtig für den Yom Kippur, für den großen Versöhnungstag. Da musste er sich reinigen. Aber niemand war höher und sah das Ritualbad des Hohen Priesters. Ja? Aber die Bauweise von der Davidstadt, die war eben so, dass es klar war, das ist ein No-Go. Geht nicht.
Aber nur schon eine Frage.
Ja?
Seit sehr schmal fängt das an mit einer Augenruschtier bei Eva. Sie wird ja auch geführt durch die Augen. In dem Sinn.
Genau, also das Problem mit den Augen beginnt, wie du sagst, in 1. Mose 3 bei Eva. Sie hat die Frucht gesehen mit den Augen.
Ja.
1. Johannes 2.
16.
Genau. Kannst du das gerade lesen, Sascha?
1. Johannes 2, Vers 16.
16 und 17, gerade zusammen. Hm?
Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Genau. Da haben wir das Drei-Punkte-Programm von Satan in diesem System der Welt, das er beherrscht. Das sind diese Punkte: Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Und das war bei Eva genauso. Sie hat also diesen Baum, diese Frucht gesehen, dass sie lieblich war, um gegessen zu werden. Lust der Augen, sie hat diese Frucht gesehen. Und dass sie gut wäre zur Speise, Lust des Fleisches. Und dann war es noch, sagt 1. Mose 3, verlockend, weil sie dachte, dann werden wir sein wie Gott. Und das ist Hochmut des Lebens. Ja?
Man hätte ja auch Psalm 122 lesen können, dass man die Augen zum Himmel hinauf schauen soll.
Ah, ja. Psalm 121.
Soll ich lesen?
Also eigentlich beides, Psalm 121, Vers 1 und du sagst Psalm 123, Vers
1.
Ja, genau. Ja, liest du 121, 1.
Ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst.
Jawohl, das ist also 123, 1, ja? Und dann werden eben die Augen noch weiter erwähnt in diesem Psalm, aber eben in die richtige Richtung. Und 121, 1.
Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen?
Ja, genau. Vielen Dank, Jerry. Sehr schön. Und jetzt gehen wir weiter in Hiob 31. Also er sagt, wenn er da eine andere Frau, eine verheiratete Frau begehrt hätte, dann, was ist die Konsequenz, die er akzeptieren würde? Wie?
Dann würde er seine eigene Frau verlieren.
Ja, dann würde er seine eigene Frau verlieren. So möge meine Frau für einen anderen mahlen. Und andere mögen sich über sie beugen. Also dann ist es möglich, dass ein anderer sie heiratet. Was heißt das, über sie beugen? Das ist ein Hinweis auf das Einfleischwerden. Eben, das ist ja der einzige Grund in Matthäus 5, den der Herr Jesus erwähnt, der bei einer Ehescheidung vor Gott anerkannt werden soll, könnte. Nämlich vollzogener Ehebruch. Darum sagt der Herr, außer bei Hurerei. Sonst geht eine Wiederverheiratung nicht. Das ist die einzige Ausnahmeklausel. Und er sagt, wenn ich das gemacht hätte, Ehebruch, dann könnte meine Frau von einem anderen geheiratet werden. Und er sagt, denn das ist eine Schandtat und das eine Ungerechtigkeit für die Richter. Das heißt also eine richterlich zu bestrafende Tat. Aber in unserem Gesetz ist das nicht mehr strafbar. Das sehen wir. Das war einmal anders. Aber die Gesetzgebung geht immer weiter von Gott und seinem Wort weg. Aber Hiob wusste vor über 4000 Jahren, das ist eine Sache für den Richter. Aber heute ist die Schuldfrage gar nicht mehr wirklich von Belang. Jemand wollte noch zwischendurch was sagen?
Ja, bezüglich den Augen noch.
Bezüglich der Augen, ja.
Hat ja im Gesetz der Herr ja eine Prävention, und das mit den Quasten. Man soll die Quasten.
Oh ja!
Und damit man nicht seinem hurischen Herzen nachgeht.
Sehr gut. Also in 4. Mose 15 hat Gott Israel eine Hilfe gegeben, um eben nicht sich zu versündigen. Und allgemein, aber gerade auch auf diesem Gebiet, nämlich in 4. Mose, in der Gesetzgebung über die Quasten, das ist ab Vers 37 bis 41, wir lesen jetzt nicht alle Verse, aber in Vers 38 wird gesagt, dass sie eine Quaste haben müssen aus Blau und Purpur und natürlich auch Weiß, das ist das Natürliche, und dann gewisse sind blau mit einer Schnur von Blau und Purpur versetzt. Und dann Vers 39.
Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, euch an alle Gebote des Herrn erinnert und sie tut, und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt.
Ja, da haben wir es. Wieder die Augen. Und wie konnte denn die Quaste, die man auch heute noch im orthodoxen Judentum da trägt, so seitlich runter bei dem Anzug, wie konnte das eine Hilfe sein, konkret im Alltag?
Sie waren ja rau, und das deutet wieder auf den Himmel.
Ja, die waren, also eine Schnur war blau da drin und die andere war weiß. Also wir haben zwei Farben, weiß und blau. Und es sollte erinnern an das Wort Gottes. Also im Alltag, wenn man wieder mal so die Kleidung zurecht macht, die Quaste. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und dieses Wort ist nicht Menschenwort, sondern inspiriert durch den Heiligen Geist. Kommt vom Himmel. Und weiß erinnert, und es lehrt uns, gerecht, gottgemäß zu leben im Alltag. Ja, darum braucht es das Weiß und Blau. Und eben gerade, um die Augen wegzurichten. Ja, wenn ein falscher Blick da wäre, wieder runter, da, zu den Quasten. Jetzt ist alles klar.
Gehört da Hebräer 12 auch dazu?
Hebräer 12 gehört genau dazu. Nämlich, du meinst?
Das mit dem Wegschauen auf Christus hin.
Ja. Wenn es heißt, hinschauend auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Hebräer 12, Vers 2, das griechische Wort, wie Peter sagt, bedeutet eigentlich wegschauen. Und der Sinn ist eben wegschauen von allem anderen, nur auf Jesus Christus hin. Die richtige Blickrichtung, das ist das Entscheidende. Genau. Und So war also die Quaste eine ständige Erinnerung für Israel. Ich habe mal in Thailand über das Thema gesprochen und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie den Thailändern mit einem Beispiel erklären. Da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich so eine Art wie mit dem Knopf im Taschentuch, ja? Also, man macht sich einen Knopf da rein ins Taschentuch und immer wieder, wenn man zwischendurch mal rein in die Taschen hineinfährt und merkt, oh, Knoten, oh ja, ich habe das gemacht, weil ich um 5 Uhr Tante Zia abholen muss am Bahnhof in Chiang Mai zum Beispiel. Und dann dachte ich, das würden Sie dann besser verstehen. Und nachher haben wir erklärt, wir Thailänder haben keine Stoffnastücher. Wir brauchen nur Papiernastücher. War natürlich das Beispiel daneben. Aber für Schweizer kann man immer noch annehmen, dass gewisse Stoffnastücher haben und da kann man einen Knoten reinmachen, eben um sich an etwas zu erinnern. Ja?
Kann man das auch für die blutflüssige Frau nehmen, die seit 12 Jahren krank ist und die Quaste vom Herrn antastet? Dass man das zurück auf 4. Mose nimmt, dass sie sich wieder Gedanken gemacht hat über Gott und sein Wort.
Ja, in den Evangelien, die blutflüssige Frau, die Quaste des Herrn an seinen Kleidern berührt, um geheilt zu werden, das ist, wie André sagt, ein Bezug zurück zu 4. Mose 15. Aber es sind eben die Quasten des Herrn Jesus. Und er ist der einzige Mensch, der das Gesetz, die Tora, wirklich eingehalten hat in seinem Leben, in allen Hinsichten. Und sie hat bei ihm, dem Gerechten, Hilfe gesucht, weil er der Erlöser ist, der Vollkommene, der das Gesetz als einziger halten konnte und darum konnte er eben für uns zum Fluch werden am Kreuz, um von dem Fluch des Gesetzes befreit zu werden. Genau, sehr gut. Jetzt gehen wir weiter in Hiob 31. Er sagt dann weiter in Vers 12, denn ein Feuer ist es, das bis zum Abgrund frisst. Und dass meinen ganzen Ertrag entwurzeln würde. Denn ein Feuer ist es. Eben, eine andere Frau. Und da Kontakt aufnehmen. Das ist ein Feuer. Und zwar schlagen wir dazu auf aus Sprüche. Da haben wir genau dieses Feuer beschrieben. Da wird so eindringlich gewarnt vor Ehebruch. Und zwar, welche Stelle hast du gemeint?
7.
Ja, Kapitel, du hast gesagt 5?
Nein, 7.
Eben, nicht 5, sondern 7, ganz genau. 27 und noch davor lesen wir Kapitel 6, Vers 27. Auch da geht es schon um Ehebruch. Es geht in Kapitel 5, 6 und 7 um dieses Thema. Und da haben wir ganz, ganz wichtige Belehrungen zu diesem Thema. Aber lest du mal, Sascha, 6, 27.
Sollte jemand Feuer in seinen Gewandbausch nehmen, ohne dass seine Kleider verbrannt würden? Oder sollte jemand über glühende Kohlen gehen, ohne dass seine Füße versengt würden? So derjenige, der zu der Frau seines Nächsten eingeht, keiner, der sie berührt, wird ungestraft bleiben.
Ja. Also, er vergleicht das mit Feuer quasi an die Brust nehmen. So ist das, wenn man eine andere Frau berührt und an sich heranlässt. Und es wird verglichen mit Gehen auf glühenden Kohlen. Und er sagt in Kapitel 6, 25 von dieser ehebrechischen Frau, die Gefahr ist hier, begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit und sie fange dich nicht mit ihren Wimpern. Ja? Und dann wird das eben mit dem Feuer verglichen. Und dann hat Kurt noch gesagt, Kapitel 7, 27,
Ihr Haus sind Wege zum Scheol, die hinabführen zu den Kammern des Todes.
Ja. Also, dass diese Sünde eben bis zum Tod führen kann. Und im Zeitalter von HIV, wo das eben damit verbunden ist, hat das eine ganz besondere Bedeutung. Jemand wollte was sagen? Ja, Kurt?
Am Anfang von Kapitel 7, Vers 2, wird auch wieder Bezug genommen auf die Augen. Die Ermahnung, die geht da vor: Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehren wie deinen Augapfel. Und dann kommt ja das ganze Szenario.
Ja, genau. Also Kapitel 7, Vers 2, ich wiederhole es für den Livestream. Dort wird in dem Zusammenhang auch gesagt, dass die Belehrung bewahrt werden soll wie der Augapfel. Also der Augapfel wird hier wieder erwähnt, natürlich im Zusammenhang, wie kostbar die Belehrung sein soll. Der Augapfel, den schützt man automatisch auf ganz besondere Weise. Aber eben, dieser Augapfel kann eben auch Anlass zur Sünde werden. Dann wollte noch jemand was sagen? Nein. 5, Vers 20. Ja, genau. Dort wird auch nochmals ganz massiv gewarnt eben vor Ehebruch, Vers 20. Und ja, kannst du ja lesen.
Und warum solltest du meinen Sohn an einer fremden taumeln und den Busen einer Unbekannten umarmen?
Ja, genau. Und im Vers davor wird erklärt, was von Gott hier ein natürlicher, starker Schutz ist vor Ehebruch. Das ist nämlich eine glückliche Ehe. Kannst du noch lesen, Vers 18 und 19?
Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gämse. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe.
Ja, aber wenn die Ehe nicht gepflegt wird, dann ist es eben dann gibt es einen Zusammenhang, dass dann plötzlich der Gedanke kommt, eine andere wäre besser. Und darum ist es auch interessant, im Judentum ist es so, dass bei der Verheiratung, bei den Versprechungen, muss der Mann versprechen, dass er seine Frau auf sexuellem Gebiet, dass er sich bemüht um Erfüllung. Muss der Mann versprechen. Also das wird nicht einfach ausgelassen, sondern das ist eben klare biblische Lehre und das ist ein Schutz, effektiv auf diesem Gebiet. Aber nicht alle sind verheiratet. Ja? Gott erwartet trotzdem von denen, die ledig sind, dass sie enthaltsam leben und sich bewahren auf diesem Weg. Und der Herr, in ihm sind die Hilfsquellen, um da treu zu bleiben. Also, Hiob 31, 12, denn ein Feuer ist es, das bis zum Abgrund frisst. Und jetzt kann man einmal raten, was steht im Hebräischen für Abgrund? Ja, das Wort, das wir jetzt schon wiederholt hatten in Hiob, Abaddon. Das ist der Ort der Verlorenheit. Also nicht nur einfach das Totenreich, sondern wirklich der Bereich des Totenreiches, der in Lukas 16, der Geschichte vom reichen Mann, genannt wird, der Ort der Qual, oder 1. Petrus 3, das Gefängnis, wo die verlorenen Menschen warten auf das letzte Gericht. Und er sagt, es ist ein Feuer, das frisst bis eben runter zum Abaddon. Und ist ja interessant, dass der reiche Mann in Lukas 16 an diesem Ort sagt, ich leide Pein in dieser Flamme. Obwohl das noch nicht die Hölle ist. Aber dieses Feuer ist schon da. Wollte noch jemand was sagen?
Ja. Ah. Die Optionen, ich kann sagen, wir haben sicher schon, oder die meisten von uns haben sicher immer gedacht, Männer sind jetzt angesprochen, oder weil wir ja meistens verführt werden, auch durch einen Blick. Aber eben in Sprüche 5, Vers 16, lesen wir aber auch, also mögen, aber du musst eigentlich auch sagen, sollen wir aus und sich erwiesen, deine Quelle, deine Wasserbecken,
auf die Straße, dir allein sollen sie gehören, nicht Fremden wie dir.
Sehr gut.
Also wären eben auch eine Frau eigentlich dazu berufen, sich aber nicht unsittlich zu geben, damit sie nicht ebenfalls Männer zur Verfügung bringen. Oder eben sie sich erhöht, dass sie begehrt werden.
Also ich wiederhole das für den Livestream. Leandro weist hin auf Sprüche 15. Ja, aber schon von 15. Da sagt Salomo zu seinem Sohn, trink Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen. Mit der Zisterne meint er seine Ehefrau. Und die wird ja in Hohelied 4, Vers 12 bezeichnet als die versiegelte Quelle, an der nur eben der Ehemann trinken darf. Und dann Vers 16, darauf hast du hingewiesen, das sollte als Frage übersetzt werden. Also nicht mögen, sondern sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen. Also eine Frage, all das, was eine Ehefrau an sexuellen Reizen hat, das gehört nur dem Mann. Eben, sie ist die versiegelte Quelle, nach Hohelied 4, Vers 12. Und das soll nicht quasi wie eine Quelle sein, die aus dem Garten über den geschützten Abhang, ja, mit einer Mauer, runterfließen auf die Straße, für die Allgemeinheit. Und genau das geschieht ja, wenn eine Frau sich nicht sittlich kleidet. Dann ist es gewissermaßen, dass diese Reize, die Gott natürlicherweise gegeben hat, dass die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Also, sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen? Fragezeichen. Und dann Vers 17, dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gämse. Also, aber sei auch sensibel für ihre Schönheit. Denn jede Frau hat ihre eigene Schönheit und die muss der Mann eben sehen und sich daran erfreuen. Und das ist, nebst vielen anderen Hilfen, die Gott gegeben hat in seinem Wort, das ist ein Schutz gegen diese Sünde, die Hiob hier beschreibt. Das ist ein Feuer, das zerstört. Ja, bis zum Abgrund, bis zum Abaddon und alles kaputt macht. Und dann Vers 13 noch.
Wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtete, als sie mit mir stritten, was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht er, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn bereitet und hat uns nicht einer im Schoß gebildet?
Jawohl, jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Streit bei der Arbeit. Ja, und Hiob hatte ja ganz viele Angestellte. Und jetzt erfahren wir, dass es also das effektiv gab, dass ein Knecht, eine Magd mit ihm, dem Arbeitsgeber, Streit hatte. Und zwar in der Meinung, ich werde nicht richtig entlöhnt. Und Hiob sagt, wenn ich das Recht meines Knechtes, meiner Magd, missachtete, als sie mit mir stritten, also wenn ich bei einer Auseinandersetzung mit Angestellten über sie hinweggegangen wäre und quasi ihr Recht auf gerechte Entlöhnung übergangen hätte, ja, dann müsste ich unter das Gericht Gottes kommen. Was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe, wenn Gott als Richter quasi aufsteht, um das Gericht auszuüben? Und im Psalm 68 wird die Wiederkunft Christi beschrieben. Und dort heißt es, möge Gott aufstehen. Wenn der Jesus von seinem Thron, wo er sitzt als Sohn des Menschen, Apostelgeschichte 7, aufsteht, wie es dort heißt, der Sohn des Menschen steht im Himmel, dann ist es quasi, um als Richter zu kommen. Und er sagt, das hätte ich verdient. Und da sehen wir müssen nicht Kommunisten werden, um uns ganz klar einzusetzen für gerechte Löhne. Und das beginnt eben in der eigenen Firma. Gott will, dass Menschen gerecht ausbezahlt werden. Und er sagt, hätte ich da das Recht übergangen von meinen Angestellten, dann wäre das etwas, was Gott eben bestrafen müsste. Und die Argumentation, warum er da so darauf geachtet hat, ist in Vers 15. Was meint er dort? Noch ganz kurz zum Schluss. Was meint er dort?
Ja, dass ohne Ansehen der Person sind alle Menschen gleich vor Gott.
Jawohl. Also er sieht ganz klar, ich war ein Baby im Mutterleib und mein Knecht und meine Magd, die waren auch ein Baby und beide hatten nichts, ja? 1. Timotheus 6 sagt, der Mensch kommt nackt auf die Welt und geht auch nackt wieder zurück. Und da war Hiob bewusst, wir wissen, dass er in Hiob 3 gesagt hat, dass er nackt in dieser Welt hineingekommen war und auch wieder so gehen will. Man kann nichts aus dieser Welt mitnehmen. Und natürlich im Lauf des Lebens hat Hiob eine höhere soziale Stellung bekommen als andere. Aber das bedeutet nicht, dass er als Mensch in einer höheren sozialen Stellung, dass er etwas Wertvolleres wäre vor Gott. Das ist gewaltig, diese Klarheit. Ich meine, wenn man denkt in Kapitel 29, wie er sich beschreibt, welches soziale Ansehen er gehabt hatte, aber es war ihm bewusst, ich bin nicht an sich ein wertvollerer Mensch. Aber es gibt die sozialen Unterschiede. Und das sagen die Kommunisten, das darf es nicht geben. Und die wollen alles gleich. Alles so gleich, dass sogar Mann und Frau gleich ist. Ja? Also gleicher als gleich. Ja? Und damit zerstören sie eben das Gefüge der Menschen, wie Gott das gewollt hat. Es ist eine Ergänzen, wie in einem Uhrwerk. Da gibt es auch größere Räder und kleinere Räder. Aber die braucht es alle im Zusammenspiel. Und wenn da eben Achtung ist von den Höhergestellten gegenüber den Angestellten, dann funktioniert das schön. Und da sehen wir wieder ins Herz von Hiob, das war ihm ganz wichtig. Und darum sagt er, wenn ich da mich versündigt hätte, dann müsste Gott eingreifen. Aber auch das war nicht der Fall. So, jetzt gehen wir nächstes Mal dann mit Vers 16 weiter.